Ich habe für heute einen Predigtext aus dem Josua-Buch ausgesucht. Josua 15, kommt auch noch einmal im Richterbuch die gleiche Geschichte. Josua 15. Vers 16 bis 19. Da treffen wir den Kaleb, der mit Josua zusammen die Kundschafter einst angeführt hat, die von der Wüste in das gelobte Land hineingegangen sind und dann die Früchte mitgebracht haben. Und jetzt sprach Kaleb, wer Kirjat Sefer schlägt, eine Stadt südlich von Hebron, und erobert, dem will ich meine Tochter Aksa zur Frau geben. Da eroberte es Otniel, der Sohn des Kenas, des Bruders Kalebs. Und Kaleb gab ihm seine Tochter Aksa zur Frau. Und es begab sich, als sie zu ihm kam, beredete er sie, einen Acker zu fordern von ihrem Vater. Und sie stieg vom Esel, da sprach Kaleb zu ihr, was willst du? Sie sprach, gib mir eine Segensgabe, denn du hast mich nach dem dürren Südland gegeben, gib mir auch die Wasserquellen. Da gab er ihr die oberen und die unteren Quellen. Herr, du kannst auch durch dieses Wort zu uns reden. Wir bitten dich darum. Amen. Liebe Gemeinde, die Bilder der vergangenen Tage, die uns in Zeitungen und Fernsehen gebracht wurden, die kann man ja nicht vergessen. Man ist berührt von dem menschlichen Schicksal, wie dort Tausende aus der DDR davonlaufen. Ich möchte jetzt nicht über die politischen Hintergründe reden, mich interessiert das Menschliche. Wenn Leute nur mit einer Tasche in der Hand einfach losziehen und sagen, nur weg von hier. Und dann kommen sie an, in unserem Land voller Erwartung, voller Sehnsüchte. Da atmen wir auch tief durch und sagen, hoffentlich werden sie nicht enttäuscht von uns. Was stellen die sich vor? Bei uns wird auch mit Wasser gekocht. Sicher, wir verstehen den Wunsch nach Selbstbestimmung, nach Freiheit. Man will die Gängelung los sein. Dass man auch mehr Frucht seiner Arbeit sehen will, verstehen wir. Aber so sagen doch manche unter uns mit Recht, bei uns ist auch nicht alles paradiesisch. Bei uns geht's auch sehr schwer her. Wir müssen hart arbeiten. Bei uns gibt's auch Tränen und Ängste und Leiden und Ärger. Was ist denn das, dass wir immer wieder als Menschen solche Sehnsüchte haben? Es kommt ja in großen Wellen offenbar über uns und dann werden alle mitgerissen. Es ist wie wenn man einen Funken ins Pulverfass wirft und dann geht's auf einmal los. Jahrelang blieb alles still und dann, ach, da liegt das Leben. Wir wollen das Leben ergreifen, ich verstehe das gut. Es geht auch bei uns immer wieder in solchen Wellen, wenn junge Menschen sagen, wir wollen vom Leben etwas haben und dann setzen sie neu ihre Ziele und dann stürmt man drauf los. Man rennt die Barrieren nieder, die vorige Generationen aufgebaut haben und sagt, ist doch gar nicht wichtig, wenn uns einer die Freude vermiesen will. Wir wollen leben, lasst uns leben, das Leben ausschöpfen mit alles, mit allem, was es uns bietet. Ob man dann weniger arbeiten will und sagt, darin liegt's, mehr Freizeit oder mehr Geld. Wenn ich mehr Geld habe, dann habe ich mehr Leben. Und die Alten, die schon mit der Krankheit kämpfen, die sagen, wenn ich nur noch ein Jahr länger leben dürfte, darin liegt mein Leben. Sehnsüchte, die wir haben. Und irgendwie kommt dann immer wieder die kritische Erfahrung, dass man sagt, aber das Leben ist noch nicht. Vielleicht müssen wir umweltbewusster leben, dann hätten wir mehr vom Leben im Einklang mit der Schöpfung leben. Ist richtig, überall was Richtiges dran. Ist auch was Richtiges dran an dieser Fluchtbewegung. Nur ob am Ende keine Enttäuschung kommt, das interessiert mich heute Morgen. Ob am Ende nicht Leute sagen, das hat's auch nicht so gebracht, wie ich mir erträumt habe. Am meisten Menschen in unseren Tagen werden sicher durch diese große Fluchtbewegung betrogen, die von dem Motto angeführt wird, du musst dich selbst verwirklichen, leb deine Lustgefühle aus. Wie viele Familien wurden gesprengt? Wie wurden Gottes Gebote mit Füßen getreten? Und Menschen haben trotzig gesagt, ich muss doch leben, ich lebe doch nur einmal, lass mir doch meine Freude und meine Lust, lass mir's doch. Aber es kann ja kein Leben geben, das nicht die Qualität der Gottesordnung trägt. Das kann von vornherein nicht sein. Das müssen Sie immer wissen. Wo Sie die Gebote Gottes mit Füßen treten, kann immer das Leben sein. Da kann am Ende nur unbefriedigt sein und Enttäuschung und Bitterkeit liegen. Wenn Sie fragen, wo liegt denn Leben? Wo liegt denn Leben? Lassen Sie mich erzählen mit einer Geschichte, die der Graf Leo Tolstoi, der große russische Dichter, erzählt hat. In einem Beispiel, er sagt, mein Leben erinnert mich immer an einen Bootsfahrer, dem man die Ruder in die Hand drückt und den man den Kahn vom Ufer abstößt. Und dann fährt er hinaus auf den großen Fluss und es freut ihn, wie er hier und dorthin fährt und er trifft Menschen, die in den Booten lachen. Man wirft sich Worte zu, man freut sich aneinander. Es ist so schön, die Bootsfahrt auf dem Fluss. Und plötzlich merkt man, da sind Stromschnellen und Boote werden in diese Stromschnellen hineingezogen und da kippen Boote um, da ertrinken Menschen. Und Tolstoi sagt, da kam mir erst wieder plötzlich zum Bewusstsein, was los ist. Ich muss mein Leben retten. Und dann griff ich in die Riemen der Ruder und ruderte, was ich nur konnte, heraus aus dem Sog der Stromschnellen. Und als ich wieder endlich am festen Ufer stand, wusste ich, was Leben ist. Nur bei Gott ist Leben. Ich möchte dies auch an den Anfang unserer Predigt setzen. Wenn so viele Menschen Leben suchen, und mich hat es ergriffen, wie ich diese Bilder sah, dieser vielen tausend Flüchtlinge, die suchen alle Leben. Richtiges, erfülltes Leben hat man nur, wo es uns Jesus Christus gibt, der das Leben ist. Dass ihr in mir das Leben habt, das unbegrenzte, ewige Leben, das auch im Sterben nicht aufhört. Wo Jesus noch einmal erinnert an dieses Licht des großen Leuchters, das vom Tempel in die Nacht hinein leuchtete. Und dann sagt er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus, der so armselig und schwach daherkam, der hat das Leben. Der bietet unserer Welt, unseren Menschen heute Leben an. Für uns ist das ein Angebot. Ergreift doch das Leben. In Jesus liegt es, nicht in den materiellen Gütern. Nicht in irgendwelchen Ländern, in die wir reisen. Nicht in irgendwelchen Traumvorstellungen, die wir uns selber zeichnen, sondern das Leben liegt dort, wo du Jesus in dein Leben hineinnimmst. Dort hast du Leben. So wie Jesus nichts anderes suchte als das Leben, das ihm der Vater gab. Und das Leben ist erschienen, heißt im Anfang des Johannesevangeliums. Da war es sichtbar. Bei Jesus ist Leben, das erfüllte, lohnende, reiche Leben. Ich habe nun vor, Ihnen heute das ein wenig zu erläutern an dieser Geschichte der Achse. Viele von Ihnen haben diese Geschichte noch nie beachtet beim Bibellesen. Und es steht ja auch kein einziges frommes Wort darin. Aber es geht so oft beim Bibellesen auch so, wie Jesus Gleichnisse benutzte, Vergleiche, Beispiele, um daran etwas Wichtiges zu verdeutlichen. So können wir von dieser Achsa, die eine patente Frau war, einiges lernen. Nur zwei Dinge, aber die genügen. Das erste, sie sieht, was fehlt. Sie sieht, was fehlt. Bei dem kurzen Lesen ist Ihnen die Dramatik der Geschichte sicher nicht gleich bewusst geworden. Was war denn passiert? Israel nahm das Land in Besitz, das versteht man, und der Vater gibt seine Tochter einem jungen Mann. Jetzt sage ich mal ein paar andere Stichwörter. Hochzeit, Brautpaar, da steht ein glückliches Brautpärchen, verstehen Sie? Der Othniel nimmt seine Aksa in den Arm und sagt, du bist die Frau meines Lebens, du bist der Schatz. Und dann, Sie haben ja eine Existenz vor sich, ein Land, das Sie in Besitz nehmen. Dort wollen Sie Ihr junges Leben führen und etwas leisten und wirken. Fragen Sie mich nicht, wie verklärt und glücklich junge Brautpaare sind. Die strahlen nur noch. Also, wenn es nicht so wäre, sollen sie gar nicht erst heiraten. Das gehört dazu. Die sagen, Mensch, wir haben das Größte losgezogen. Es gibt niemand auf der Welt so toll wie du. Und wie die sich finden und sich mögen und verstehen. Aber hier haben wir eine Braut, die Aksa, die sagt, stopp. Das ist nicht das Letzte. Ich bin ein bisschen unglücklich, sagt die. Mir fehlt das Beste noch, und das am Hochzeitstag. Mir fehlt das Beste noch. Und jetzt möchte ich hinzufügen, ich wünschte mir, dass unsere Brautpaare so kritisch nachfragen und nicht bloß dieser Romantik folgen und sagen, ach ja, dann wird's aber auch gemütlich, täglich, stündlich und minütlich, wenn man darf, vereint zu zweien, Arm in Arm spazieren gehen. Das ist noch nicht das Letzte. Ich suche mehr am Leben. Ich will doch glücklicher werden als die meisten anderen Leute. Diese Aksa hat Vorstellungen, dass sie mehr erbittet und mehr erwartet. Sie sieht die Mängel und die sagt sie ganz offen und nennt sie beim Namen. Ich denke, das ist auch gut so. Bleiben wir einmal bei den Brautpaaren. Dass wir wissen, dass Heiraten an sich, das kann schon vor der Ehe zur Hölle werden. Und man wünscht sich, man hätte den Schritt nie getan. Am Heiraten liegt's nicht. Und es liegt auch nicht am kirchlichen Segen. Sondern es liegt daran, ob man wirklich den lebendigen Gott dabei hat. Bei der Aksa war es ein anderes Problem. Die sieht das sehr kritisch und sagt, das ist doch Wüstenboden. Wer einmal südlich von Hebron gereist ist, der kennt diesen Boden. Trocken, rissig. Vielleicht, wenn noch nach der Jahreszeit noch Glück hat, sieht er ein paar verdorrte Gräser. Und diese Aksa sagt, da kann ich nicht leben. Ich wünschte mir, sie würden ein wenig kritischer durch diese Welt gehen. Und sagen, ich sehe das auch so wie die Aksa mit meinem Berufsleben. Es ist ein trockener Wüstenboden, wie sagt sie hier, Südland. Da brennt die Sonne so stark die ganze Zeit. Kaum ein Wölkchen gibt einmal Schatten und dort kann man nichts anpflanzen. Es ist ein schweres Leben und ich will das nicht. Ich will mehr vom Leben haben. Das kann sein, dass einer Krankheit in seinem Leben hat und sagt, ich stehe das nicht durch. Wenn das jetzt vor mir steht, alles an Nöten und an Leiden, ich will das nicht machen. Trockener, riesiger Wüstenboden, die Sonne brennt. Vielleicht haben wir uns angewöhnt zu sagen, ach ja, wir müssen uns eben drein fügen und das wird sich geben. Nein, da gibt sich nichts. Es ist immer gut, wenn man frühzeitig dies so klar und kritisch sieht. Auch die jungen Leute sollen das wissen, das Leben kann unheimlich schwer und hart sein. Und es kann auch übel mit uns mitspielen. Wir haben keine Kraft und keine Freude mehr und keinen Mut mehr und keine Liebe mehr. Wir sind selber ausgetrocknet. Es ist ja nicht so, als ob wir in einem dürren Land auch noch Wasser geben könnten. Und wir können uns beraten mit anderen und es wird uns nicht weiterhelfen. Man kann natürlich auch entfliehen und sagen, wir gehen woanders hin. Ich suche mir einen neuen Job. Das ist ein Traum, der uns immer im Leben anfechten wird. Vielleicht habe ich nur den falschen Menschen geheiratet, darum ist es bei mir so schwierig. Wenn ich einen anderen Lebenspartner hätte, dann würde ich bestimmt glücklich werden. Ach, Es bleibt der trockenrissige Wüstenboden, in dem man nichts pflanzen kann. Und man kann auch graben, so tief man will, dort gibt's kein Wasser, aus dem man schöpfen kann. Das gefällt mir bei dieser Achsa, dass sie das sofort sieht, schon am Hochzeitstag. Und darum das Zweite, was an dieser Achsa vorbildlich ist. Sie geniert sich nicht, etwas Großes zu bitten. In einer Kirche sagen sie schnell Ja und Amen dazu. Warum sollten wir nicht beten? Aber jetzt machen Sie sich noch einmal klar, wie das war. Es ist im Orient üblich, dass der Bräutigam einen Brautpreis zahlt. Bei meinen Schwiegersöhnen verlange ich wenigstens 11 Kamele und wenn es gut geht, lasse ich mich noch auf 10 herunterhandeln. Also, da muss ein Brautpreis bezahlt werden vom Bräutigam. Kein Wort wird mehr vom Brautpreis gesprochen. Die Braut Achsa müsste doch im Boden versinken vor Schamröden und sagt, jetzt habe ich so einen Mann, der nicht mal einen Brautpreis zahlt, meinen Vater. Ist ja blamabel. Aber die Achsa ist eine patente Frau, die sagt, ich will was vom Leben haben. Das ist realistisch. Und dann geht sie mit einem geschäftstüchtigen Sinn zur Sache. Und den soll wir haben. Geschäftstüchtig, aber im richtigen Sinn. Sie bittet ihren Vater Kaleb, und er war auch ein guter Vater. Wir kennen ihn als Kundschafter, der einst das Land erkundete. Ein Mann, der mit Gott lebte. Auch das ist festgehalten im 4. Buch Mose. Sie geht zu ihrem Vater und sagt, ich habe einen so tollen Vater. Den bitte ich einfach jetzt, dass er uns auch noch Wasserquellen schenkt. Und ohne dies gehe ich nicht ins Südland. Nun weiß ich nicht, was für Väter Sie gehabt haben. Wir Väter leiden ja an unseren Fehlern. Man muss das heute sagen, weil die Psychologie so viel davon spricht, wie viel Schäden man von seinen Eltern bekommen hat. Aber trotzdem verstehen wir das Bild. Wenn schon irdische Väter von ihren Töchtern sich so erweichen lassen, wie viel mehr wird doch himmlische Vater dir geben, was du brauchst. Liebe Schwestern und Brüder, diese Geschichte von Achsa ist eine wunderbare Einladung. Jetzt klag doch deinen Jammer bei Gott und nimm Gott beim Wort und bitte ihn, sag Herr, ich kann in diese Woche nicht hineingehen, es ist zu schwer, wenn du mir nicht Wasser gibst. Haben Sie das einmal in Israel gesehen, wenn dann plötzlich dort unten in der Negev-Wüste, um die handelt es sich, ein Kibbutz angelegt wird und eine Wasserquelle eingefasst und dann auf einmal reifen Früchte, wie es auf der Welt keine mehr gibt. Die schönsten Früchte. Gott will gar nicht, dass sie das heiße Südland verlassen. Gott hat sie mit Recht hineingestellt in viele Lebensproben und in Schwierigkeiten. Er will ihnen Wasser geben, Wasser, Wasser, damit das dürre Land bewässert wird. Ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre, sagt Gott. Was ist denn das? Jesus selber sprach davon, wen da dürste, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Er will so reichlich uns tränken. Was ist denn das? Er sprach von seinem Heiligen Geist. Sie wissen, dass mit dem Geist Gottes Jesus selber in unser Leben kommt. Wie Sie es nun sagen, aber ohne dies können Sie dieses Leben nicht packen. Ohne dies stehen Sie auch keine Durstperiode durch. Ohne dies können Sie auch nicht auf dem heißen, rissigen Boden arbeiten. Ohne dies können Sie nicht durch die Welt kommen, ohne bitter zu werden, ohne Jesus aufzunehmen und seinen Geist in ihrem Leben wirken zu lassen. Das ist eine große und herrliche und wunderbare Trostbotschaft. Hab Sie heute begrüßt mit dem Bibelwort, er führt mich zum frischen Wasser. Immer wieder. Das erleben wir dann auch in den schweren Lebensstrecken, wo wir meinen, wir verdursten schier. Es gibt einen schönen Liedvers, der als im Losungsbüchlein kommt. weil er im Herrnhuter Gesangbuch der Brüdergemeinde sich nur findet, führst du durch Wüsten meine Reise, ich folg und lehne mich auf dich. Du gibst mir aus den Wolken Speise und labest aus dem Felsen mich. Ich traue deinen Wunderwegen, sie enden sich in Lieb und Segen. Ich weiß, wen du mit Ehr willst zieren und über Sonn und Sterne führen, den führest du zuvor hinab. Der Herr sendet sie ins heiße Südland zurück. Und dort sollen sie leben. Wir brauchen keine Illusionen, die uns einen neuen Aufbruch geben. Ein Traumland, von dem wir neue Impulse erwarten. Wir können ausharren, auch unter schwierigen Lebensbedingungen, weil wir wissen, die richtige Lebensqualität liegt nicht in den äußeren Umständen, sondern wer Jesus hat, hat das Leben. Auch wenn es äußerlich ganz trocken und rissig aussieht. Amen.